Ja, ihr habt schon gehört, Sundays for Future, Sonntag für Zukunft. Wie sieht unsere Zukunft aus? Was kommt so auf uns zu? Was sagt eigentlich Jesus zur Zukunft? Ich finde, das sind absolut spannende Fragen, absolut spannende Texte, die Endzeitrede von Jesus. Wir könnten bis am Abend darüber reden. Riesen Kapitel, riesen Rede. Unglaublich, dass Jesus alles reingepackt hat, aber keine Angst, wir werden heute Morgen schon noch fertig werden. Wir werden dieser spannenden Frage ein bisschen nachgehen. Natürlich ist es ein bisschen abgekupfert, gelb, inspiriert von Fridays for Future. Es geht dort um die Zukunft. Die jungen Klimaaktivisten haben gesagt, hey, Fridays for Future, wir gehen am Freitag nicht zur Schule, sondern setzen wir uns doch für die Zukunft ein. Ich habe gerade das Zeugnis gesehen von meiner Tochter, jetzt hat sie einen Eintrag unten dran, quasi Absenz wegen Klimaschutz. Irgendwie heisst es nicht. Ich dachte, unglaublich, gell? Das, glaube ich, 10 Jahren wird ganz spannend, wenn man so einen Eintrag hat im Zeugnis. Auf jeden Fall hat das angefangen quasi in Schweden am 20. August 2018. Ist die damals 15-jährige Greta Thunberg nicht in die Schule gegangen, weil sie einfach gesagt hat, hey, ich muss etwas machen. Ich hocke mich vor das Regierungsgebäude, irgendwie Parlamentsgebäude in Stockholm, in Schweden. Ich will einfach dort jetzt ein Zeichen setzen. Und ihr Protest fürs Klima hat dann so eine weltweite Protestaktion ausgelöst, eben die Fridays for Future. Und eine Parole, die man immer wieder hört oder liest, ist quasi, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Also gemeint sind die Erwachsenen. Die Erwachsenen klauen quasi der jugendlichen Zukunft, insbesondere natürlich Politiker. Sie sagen, hey, die hätten eigentlich Zukunft in der Hand. Das heisst auf dem Plakat, ihr haltet unsere Zukunft in euren Händen, vielleicht schon die ganze Welt. Also man merkt, die Jugendlichen haben viel Zutrauen zu den Erwachsenen. Sie sagen, hey, ihr habt unsere Zukunft in der Hand. Ihr hättet es in der Hand. Für ein anderes Plakat heisst es noch dramatischer, warum für die Zukunft lernen, wenn ihr sie zerstört? Also, wenn ihr die Zukunft sowieso kaputt macht, dann muss ich eigentlich auch nicht mehr in die Schule gehen, dann macht es eigentlich gar keinen Sinn. Ja, was soll ich jetzt da noch lernen gehen? Was soll ich mich abrackern, vielleicht noch Matura machen und studieren, wenn es eh keine Zukunft gibt? Wenn eh alles zu Ende geht, also merken es dann sehr nach Endzeit, nach Weltuntergang. Und ich habe auch gemerkt, nicht alle sind begeistert von diesen Fridays for Futures. Leute von dieser Bewegung, von den jungen Klimaschützern, man wirft ihnen vor und sagt, hey, die sind respektlos. Sie sollten zuerst mal ein bisschen Respekt haben vor so einem Leuten wie Donald Trump oder so. Das ist einfach nur respektlos. Also so Würdenträger sollte man mit Anstand behandeln. Aber eins muss man ihnen lassen, immerhin machen sie sich Gedanken über die Zukunft. Immerhin überlegen sie etwas. Sie könnten ja einfach auch daheim hocken, einen Joint rauchen, ist mir alles egal. Auf dem Sofa hocken, ein bisschen gamen, ein bisschen am Handy, einfach Zeit totschlagen. Aber sie wollen etwas verändern, sie wollen etwas machen. Sie haben wirklich grosse Ziele. Sie wollen nämlich nichts anderes als eigentlich die Welt retten. Und ich glaube, viele Erwachsene, gell, uns geht es manchmal so, wir wollen nicht unbedingt die Welt retten. Wir sind einfach schon mal froh nach einem langen Arbeitstag, wenn wir einfach unsere Ruhe haben. Da, glaube ich, wenn wir nicht mehr viel bewegen oder verändern. Und wenn wir Erwachsene in Zukunft denken, dann überlegen wir, ja, wie lange geht es jetzt noch, bis ich pensioniert wird? Wie viele Tage muss ich noch arbeiten? Oder man überlegt schon, ja, wo könnte ich die nächste Ferien verbringen? Ja, vielleicht in Zell am See oder in Zernetz im Schnee. Und man überlegt, ja, wo gehe ich in die Ferien? Und wir Erwachsene, gell, oft wenn wir auch nicht mehr die Welt retten. Das ist einfach ein bisschen anstrengend. Wir wollen vielleicht das kühle Feierabendbier retten, wenn der Kühlschrank kaputt ist. Dann merken wir auch, ja, da müssen wir handeln, müssen wir etwas machen. Aber die Jünger von Jesus, die haben sich auch mega viele Gedanken gemacht über die Zukunft. Sie sind es eigentlich, also dank ihnen haben wir die Endzeit gedreht, weil sie haben nämlich Jesus gefragt, hey, was kommt auf uns zu? Und dass die Endzeitrede ist dann so eingefahren oder so wichtig gewesen, dass man sie heute in 3 Evangelien liest. Also Matthäus hat das aufgeschrieben, Markus, Lukas, sie alle berichten uns da davon. Also das ist in ihnen wahrscheinlich so wichtig gewesen, dass sie gemerkt haben, hey, das müssen wir unbedingt, das muss festgehalten werden, das müssen wir unbedingt in unserem Evangelium drin haben. Die längste Version finden wir im Matthäus-Evangelium, im 24. Kapitel. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr sehr gerne mitlesen. Ich lese euch aus Matthäus 24, Abendvers 1. Matthäus 24, Abendvers 1 heisst es, Jesu Rede über die Endzeit.
Jesus verließ den Tempel und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen. Aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Also kurz vor seinem Tod war Jesus im Tempel in Jerusalem und hat dort gelehrt. Und als er sich auf den Weg gemacht hat zum Ölberg, ist meistens aber nicht in der Nacht in Jerusalem geblieben, ist zum Ölberg gelaufen, haben ihn seine Jünger wahrscheinlich wollen sagen, hey, jetzt schau mal den Tempel an. Ist das nicht ein unglaubliches Bauwerk? So wie wir würden vielleicht gell, irgendeinen Touristen sagen, hey, schau mal die Stiftskirche an in St. Gallen. Wahnsinn, ist das nicht ein tolles Bauwerk? Und dann Jesus gesagt, hey, schau dir mal das an. Ist es nicht unglaublich, der Tempel? Wie genial ist das denn? Was für ein Meisterwerk? Und sie haben wirklich recht, der Tempel, der da gestanden ist, wo der römische Herrscher, der Herodes, der grosse Bau gelassen hat, ist wirklich ein gigantisches Bauwerk gewesen. Also wirklich sehr beeindruckend. Es hat zu dieser Zeit kein anderes Heiligtum gegeben, das so prächtig, das so gross war. Wirklich sehr beeindruckend. Wo Jesus in Jerusalem war, da war sie quasi immer noch eine Baustelle gewesen, das Tempelgelände. Sie haben immer noch gebaut am Tempelgelände. Man sagt, sie haben 80 Jahre lang daran gebaut. Ein riesen Bauwerk, aber es scheint, Jesus hat sich irgendwie überhaupt nicht so beeindrucken lassen. Vielleicht schlechter Tourist, nicht noch ein Selfie machen mit dem Tempel, es hat ihn nicht beeindruckt. Weil schon am Ende vom Kapitel 23, das Kapitel vorher, lesen wir, dass der Tempel zur Ruine werden wird. Das heisst, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verlassen sein und verwüstet daliegen. Also Jesus sagt, hey, ich habe mich so bemüht um Jerusalem, um die Menschen in Jerusalem. Ich habe sie so gern, wie so eine Henne ihre Küken gern hat. Ich habe sie wollen sammeln, ich wollte sie zu mir ziehen. Aber sie haben einfach nicht wollen. Sie haben nicht wollen. Und darum hat Jesus ihnen müssen eine schreckliche Zukunft voraussagen. Er hat ihnen müssen sagen, hey, Jerusalem, es wird verlassen werden. Es wird verwüstet werden. Und vielleicht haben seine Jünger im Traum und einmal die ganze Pracht zeigen, so nach dem Motto, ja Jesus, das kannst du doch nicht machen. Jesus, jetzt schau mal den Tempel an. Das geht doch nicht. Du kannst doch nicht zulassen, dass da alles kaputtgeschlagen wird. Das geht doch nicht. Das kannst du nicht zulassen. Aber Jesus hat ihnen keine falschen Hoffnungen gemacht. Er hat ihnen gesagt, das alles beeindruckt euch nicht wahr, sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, es wird alles zerstört werden. Und ich glaube, für die Jünger muss es ein riesiger Schock gewesen sein, was der riesengroße Tempel, die ganze Pracht soll einfach kaputt gehen. Ja, wie kann denn das sein? Sind sich überlegt, ja, aber der Tempel ist eigentlich der religiöse Mittelpunkt. da feiern wir die grossen Feste, Passafest und Pfingstfest, und da bringt man Opfer, und da wohnt doch schließlich unser Gott, da wohnt er doch, das ist seine Wohnung. Wie soll Gott denn bitte zulassen, dass seine eigene Wohnung kaputt gemacht wird? Aber schon im Alten Testament haben die Propheten gewarnt und gesagt, hey, passt auf, dass ihr nicht tempelgläubig sind. Wir waren euch von einer falschen Tempelfrömmigkeit. Die Jeremia gesagt, glaubt nicht, dass es euch etwas hilft, wenn ihr ständig wiederholt, dies ist der Tempel des Herrn, dies ist der Tempel des Herrn, hier wohnt der Herr, damit betrügt ihr euch selbst. Der Tipp vom Prophet Jeremia sind Israeliten auch überzeugt, hey Jerusalem, es wird nicht erobert werden, auf gar keinen Fall, weil da ist ja der Tempel von Gott. Gott wird es nicht zulassen. Aber jetzt sie haben sich getoschen, weil schon ein paar Jahre später hat der babylonische König, der Nebukadnezar, Jerusalem erobert, den Tempel plündert, in Brand gesteckt, alles ist kaputt gegangen. Und sie müssen lernen, hey, wer sich auf religiöse Gebäude verlässt oder auf irgendwelche Äußerlichkeiten, der betrügt sich selber. Auf das ist einfach kein Verlass. Und leider freuen sich viele Liechtensteiner und viele Schweizer bis heute noch auf Äußerlichkeiten. Die sagen, hey, das ist meine Zukunftshoffnung, meine Pensionskasse, meine dritte Säule, meine Lebensversicherung, mein Haus. Das ist meine Zukunft. Das gibt mir Zukunft. Das gibt mir Hoffnung für Zukunft. Ich weiß, ich habe vorgesorgt. Ich habe eine dritte Säule, eine zweite, eine erste und weiss der Geier was. Das ist meine Zukunftshoffnung. Und dann gibt es auch noch eine religiöse Zukunftshoffnung. Man sagt ja, ich habe auch vorgesorgt für quasi die Ewigkeit, weil ich bin mal als Baby getauft worden und das habe ich auch gemacht. Also alles, ich habe mich abgesichert. Und der Jeremia würde sagen, hey, ich glaube, ihr betrügt euch selber. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht nicht um Ritual. Hey, es geht doch darum, dass ihr eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Genau das hat diesen Leuten in Israel gefehlt. Nur das gibt Hoffnung für die Zukunft. Nur Gott allein kann uns Hoffnung schenken, weil er die Zukunft im Griff hat. Und die Frage heute Morgen ist ja, vertraust du auf Jesus, wenn es um die Zukunft geht oder auf Äußerlichkeiten? Was gibt dir Hoffnung? Und vielleicht, wenn du merkst, ja, nein, eigentlich habe ich gar nicht so eine persönliche Beziehung zu Jesus. Eigentlich, meine Hoffnung ist einfach so ein bisschen äußerlich. Hey, dann geh doch nach dem Gottesdienst zu den Leuten vom Gebetsteam, die sind so gerne parat, mit dir zu reden, mit dir zu beten. Weil Jesus möchte dir Zukunft und Hoffnung schenken. Und was Jesus da seinen Jüngern vorausgesagt hat, das ist tatsächlich eingetroffen. Der jüdische, römische Geschichtsschreiber, der Flavius Josephus, er schreibt in seinem Buch «Geschichte des jüdischen Krieges», er beschreibt uns sehr genau, wie da der Tempel um 70 nach Christus von den Römern erobert worden ist. Das heisst, während der Tempel in Flammen aufging, raubten die Soldaten, was ihnen in den Wurf kam, und richteten unter denen, auf die sie stießen, ein ungeheures Blutbad an. Kein Alter fand Erbarmen, nichts Heiliges ward geachtet, sondern Knäblein und Greise, Laien und Priester wurden gleicherweise hingewürgt. Ohne jede Rücksicht auf das Geschlecht wüteten auf allen Seiten das feindliche Schwert. Es wütete ebenso gegen jene, die um Pardon baten, wie gegen jene, die noch Gegenwehr leisteten. In das Geprassel der himmelhoch aufschlagenden Flammen mischte sich das schauerliche Ächzen der Sterbenden, und bei der Höhe des Tempelberges wie bei der Ausdehnung des brennenden Gebäudes hätte man leicht glauben können, dass die ganze Stadt im Feuer steht. Und so weiter und so fort. Er beschreibt sehr grauenhaft, wie der Tempel erobert worden ist. Und genau das hat Jesus 40 Jahre vorausgesagt. Er hat gesagt, hey, ich wollte so gerne sammeln, aber ihr wollt nicht. Und was er da gesagt hat, ist wirklich genauso eingetroffen. Wahrscheinlich verrückt, es wäre so, wie uns jemand heute würde sagen, hey, weißt du was, 2060 wird die Stiftskirche in St. Gallen zerstört. Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und wir würden alle sagen, ja was, hallo. Entschuldigung, steht unter Denkmalschutz. Also, da wird sich nie etwas ändern. Und wir tun das renovieren, wir tun das pflegen, wir tun gut schauen zu dieser Stiftskirche. Ja nein, also, das ist unvorstellbar. Ja, nein, also die bleibt stehen. Also gell, ich quasi werde 85. Und wenn man dem jüdischen Historiker glaubt, er sagt, eigentlich ist die Zerstörung des Tempels ein Unfall gewesen, weil der römische Feldherr, der Titus, er eigentlich wollte, dass der Tempel stehen bleibt. Ich meine, schon römisches Geld gewesen, wo man das gebaut hat. Der Heros war so halb Römer gewesen. Er hat eigentlich nicht wollen, dass es alles kaputt geht. Aber irgendwie ist das doch passiert. Die Soldaten sind so verrückt, so wütig, dass sie alles kurz und klein geschlagen haben. Und was Jesus prophezeit hat, ist wirklich in Erfüllung gegangen. Und Jesus hat gesagt, hey, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und eigentlich hat es ja gelangt, alles zu verbrennen. Und die Frage ist ja, warum sagt Jesus kein Stein auf dem anderen? Das ist so, dass Tempel viel Gold verbaut war. Und das Gold ist beim Brand in alle Fugen hineingesickert. Und damit sie das Gold rausholen können, haben sie müssen Stein um Stein abtragen. Sie haben durch gewusst, hey, das Gold ist mega wertvoll und sie haben das Gold wollen. Und darum ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Und man sagt, ja, aber hat Jesus denn recht gehabt, kein Stein auf dem anderen? Was ist denn mit der Klagemauer? Und Klagemauer ist eigentlich nur ein ganz weit entfernter Teil von so einer Stützmauer vom Tempelgelände. Also Klagemauer ist gar nicht eine Mauer vom Tempel, sondern so eben quasi eine Stützmauer. Also was Jesus gesagt hat, ist tatsächlich genau so passiert. Und die Frage ist so, ja, stimmt denn das Plakat? Ihr haltet unsere Zukunft in euren Händen. Und für mich haben die jungen Klimaschützer nicht zu wenig Respekt vor den Politikern, sondern viel zu viel. Sie denken, hey, die Politiker, die haben die Zukunft in den Händen. Die entscheiden über unsere Zukunft. Und ich glaube, sie überschätzen die Politik. Sie überschätzen die Politiker, weil sie sind auch nur Menschen. Sie kennen die Zukunft nicht. Sie wissen nicht, was passiert. Sie wissen nicht einmal, wer die wiedergewählt bei den nächsten Wahlen. Das wissen sie nicht. Es gibt eigentlich nur einen, der die Zukunft wirklich in den Händen hat. Und das ist unser Gott. Wie der Prophet Jesaja sagt, erinnert euch an das, was ich vor langer Zeit getan habe und nehmt es euch zu Herzen. Ich bin der einzige wahre Gott. Keiner dieser Götter ist mir gleich. Noch bevor etwas seinen Anfang nimmt, weiß ich, wie es ausgeht. Ich allein kündige an, was in der fernen Zukunft geschieht. Meine Pläne verwirkliche ich und was mir gefällt, das führe ich aus. Also Gott sagt, hey, ich weiß, was die Zukunft bringt. Ich weiß, dass ich 40 Jahre ist. Er ist der Herr von der Geschichte. Und wenn du eine lebendige Beziehung zu Jesus hast, dann musst du keine Angst haben vor der Zukunft. Dann darfst du voller Hoffnung in die Zukunft gehen. Und wenn das vielleicht die Klimaaktivisten anders sehen, vielleicht erinnern euch an die Rede von Greta Thunberg in Davos. Sie hat gesagt, Erwachsene sagen immer wieder, wir sind es den jungen Leuten schuldig, ihnen Hoffnung zu geben. Aber ich will eure Hoffnung nicht. Ich will, dass ihr in Panik geratet, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre. Und Greta hat recht, wenn es kein Gott geben würde, der die Zukunft im Griff hat, ja, dann haben wir wirklich alle Grund, um in Panik auszubrechen. Mein Gott, wenn wir denken, ja, der Wirbelsturm, Wintersturm, Sabine, der Klimawandel, der Coronavirus in China, die ganzen Brände in Australien, der ganze Terror. Wenn wir das so lesen, können wir wirklich sagen, hey, ich glaube, da gibt es nicht viel Hoffnung. All das könnte uns beunruhigen, es könnte uns in Panik versetzen. Aber Jesus hat ganz viel von dem schon vorausgesagt. Was wir in den Nachrichten hören, müsste uns eigentlich gar nicht überraschen, weil wir lesen es schon in der Bibel. Die Jünger von Jesus haben nämlich wissen, hey Jesus, sag es wenigstens, ja, wann passiert denn das? Wann wird das passieren? Wann wird der Tempel zerstört? Und woran sollen wir erkennen, dass das Ende der Zeit gekommen ist, dass du wiederkommst? Und Jesus hat ihnen kein Datum gegeben, wo er wiederkommt, aber hat ihnen gesagt, hey, beobachten, was passiert. Und hat ihnen 20 Zeichen gegeben, wo sie das Ende erkennen können. Jesus hat gesagt, es wird Weltkrieg geben, Revolutionen, Hungersnöte, Seuchen, Epidemien, Erdbeben, Christen werden verfolgt, Christen werden der Märtyrertod sterben, Christen werden gehasst werden, es wird einen Abfall geben von Gott, den Umzieherung, das heisst, andere werden dich anschwärzen, die Liebe wird erkalten, deine eigene Familie richtet sich vielleicht gegen dich, es wird falsche Propheten geben, Verführung, falsche Messias, Leute, die sagen, hey, ich bin der Retter, ich bringe Heil. Es wird Zeichen und Wunder geben, Sturmflut, Tsunami, Terror, Schreckensereignis, Gesetzlosigkeit und Moralzerfall. Und wenn man diese ganzen Zeichen so anschaut, erinnert es uns ein bisschen an die Tagesschau, was Jesus da beschrieben hat, ist heute absolut aktuell. Aber so, meine persönliche Meinung ist, seit der Geburt von Jesus sind wir schon in der Endzeit. Wir müssen nicht mehr darauf warten, dass die anfängt. Ich glaube, da sind wir wirklich mittendrin. Und wichtig, denke ich, ist vor allem der Begriff Geburtswehe. Jesus sagt seinen Jüngern, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen, bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. So wie das Bettina gerade jetzt erlebt, Geburtswehen. Geburtswehen machen deutlich, hey, jetzt geht es los mit der Geburt. Das Warten hat ein Ende. Das Kind wird auf die Welt kommen. Und es gibt ganz verschiedene Wehen. Gell? Ich bin zwar nicht Hebamme, aber vierfacher Vater. Es gibt Übungswehen. Die können so ab der 25. Schwangerschaftswoche auftreten. Plötzlich wird einfach der Bauch hart. Niemand weiß warum. Dann gibt es Vorwehen. Die sind so ein bisschen unregelmäßig, unterschiedlich schmerzhaft. Man sagt dann mal Senkwehe, es wird darauf vorbereitet, dass das Kind in den Geburtskanal kommt. Dann gibt es Eröffnungswehe, dann gibt es Presswehe. Es gibt einen ganzen Haufen Wehe. Und vor der Geburt von unserer ersten Tochter, gell, von der Tabea, bin ich wirklich mega nervös. Man hört so viele Schauergeschichten, man hört, gell, wenn die Wehen anfangen, musst du sofort ins Spital, und dann kommt das Kind, zack, bumm. Aber wir sind wirklich viel zu früh im Spital gewesen. Das Kind hat und hat nicht auf die Welt kommen. Es hat immer wieder Wehen gegeben. Aber schlussendlich ist es 16 Stunden lang gegangen, die Geburt. Die Wehen sind immer regelmäßiger, immer stärker geworden. Man sieht das auch auf dem Bild von dem Wehenschreiber. Man sieht die Wehenkurve. Die Wehen werden regelmäßiger und sie werden stärker. Und genauso müssen wir uns die Zeichen von der Endzeit uns vorstellen. Jesus sagt, hey, das sind wie Geburtswehen. Die kommen in regelmäßigen Abständen und werden immer heftiger. Und die Abstände werden immer kürzer. Und manchmal haben wir so den Eindruck, ja, die Zeichen von der Endzeit, wir denken manchmal, ja, wenn wir so ist, okay, es kommt alles am Schluss. Am Schluss kommt alles aufs Mal, alle Zeichen von der Endzeit, zack, bumm, erfüllen sich und dann ist Jesus da. Aber Jesus sagt, nein, es ist wie bei einer Geburt. Es ist so wie Geburtswehe. Es wiederholt sich, es kann sich wiederholen. Es hat schon, gell, ich glaube, die ersten Jünger haben schon gedacht, nach Jesus gegangen ist, wir werden verfolgt, sie sind verfolgt worden. Aber sie haben schon dann gedacht, ja, ich glaube, Jesus kommt schon bald wieder, hat uns ja gesagt, wir werden verfolgt werden. Und was haben wir? Wir werden verfolgt. Aber Jesus sagt, hey, das sind Geburtswehen. Und es kommt wieder. Es hat nicht nur den Christen Verfolgung gegeben, es gibt sie bis heute. Es kommt wie so Geburtswehen immer wieder. Die erste Gemeinde ist verfolgt worden, bis heute werden Christen verfolgt. Und wie Geburtswehe, sagt Jesus, es sind Geburtswehe, die schmerzen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Es tut weh, es ist nichts Schönes. Die Geburtswehe, die schmerzen uns. Die sind Zeichen von der Endzeit, sind schmerzhaft. Der Terror, die Buschbrände in Australien, der Coronavirus, es ist wirklich sehr schmerzhaft. Das sind Katastrophen. Aber Jesus sagt den Jüngern, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen. Es ist wie bei Geburtswehen, die erschrecken uns auch. Das ist schmerzhaft. Aber gleichzeitig wissen wir auch, es muss passieren, es muss die Wehe geben. Weil schließlich kann das Kind ja nicht bis 18 gemütlich in der Gebärmutter sitzen. Es muss geboren werden, es muss auf die Welt kommen. Es geht nicht anders. Die Wehen sind hilfreich, schlussendlich, um das Kind auf die Welt zu bringen. Und selbst wenn die Welt untergeht, müssen wir nicht in eine depressive Weltuntergangsstimmung verfallen, weil Jesus sagt, hey, lasst euch nicht erschrecken. Ich habe die Zukunft im Griff, sie ist in meiner Hand. Und wenn schließlich das Kind auf der Welt ist, ist man bei der Geburt total überwältigt. Dann fängt das grosse Staunen an. Und dann denkt man, ja, okay, es hat wahnsinnig wehtun, es waren schlimme Wehen gewesen, aber es hat sich wenigstens gelohnt. Es ist jetzt ein Kind auf der Welt. Und hey, wir können nur staunen über das Kind. Und dann kann man langsam auch einfach vergessen, wie wahnsinnig weh tut es hat. Und so ist es bei diesen Endzeitzeichen. Wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, werden wir die ganze endzeitliche Geburtswehe noch mal ganz anders beurteilen. Ich glaube, wir fragen uns heute oft, ja, warum muss es passieren? Warum hat Gott der Coronavirus zugelassen, dass so viele Chinesen müssen sterben? Warum? Warum werden die Christen in Nordkorea so hart verfolgt? Und ich glaube, die Frage darf man sich auch stellen. Die Frage darf man auch Gott stellen. Aber bei all dem ist es so wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren. Hey, das sind Geburtswehen. Und letztlich geht es nicht um die Wehe, sondern es geht um die Wiederkunft von Jesus. Es geht darum, dass Jesus wiederkommt. Und wenn wir so eine Schreckensnachricht hören, dann könnte es so Mut machen. Mut im Sinne von, hey ja, Jesus kommt wieder. Ich merke es, es ist ein Geburtswehe, da geht etwas vorwärts. Wieder eine. Nur ist oft so, gell, bei der zweiten Geburt vor der zweiten Tochter, gell, bin ich in Deutschland in einem Krankenhaus gewesen und irgendwie ist man als junger Vater völlig rat und hilflos. Gell, man würde so gerne helfen bei der Geburt, aber irgendwie weiß man nicht recht, wie. Man kann selber das Kind nicht auf die Welt bringen, man ist total aufgeschmissen, total rat und hilflos. Ich habe meiner Frau gerne geholfen. Und vielleicht geht es auch so mit diesen Geburtswehen, die Jesus da erzählt. Die ganzen Schreckensnachrichten machen die einfach nur hilflos. Es gibt so viel Leid, es gibt so viel Elend. Man weiß eigentlich gar nicht, ja, wo soll man da anpacken, wo soll man helfen. Und am Ende von dem Abschnitt gibt Jesus einen wichtigen Hinweis. Er sagt, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Also Jesus sagt, hey, bis das Ende, bis zu meiner Wiederkunft, wird die rettende Botschaft vom Reich von Gott verkündet werden. Trotz aller Geburtsschmerzen. Und wir dürfen da mithelfen. Die Zeichen von der Endzeit zeigen uns, es bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Weil wenn Jesus wiederkommt, ja, dann müssen wir keine Evangelisation mehr planen. Jetzt, genau jetzt, ist die Zeit, um einfach Menschen von Jesus zu erzählen. Und darum finde ich es so genial, dass eure Gemeinde beschlossen hat, hey, wir wollen wieder evangelistische Gottesdienst machen im Herbst. Mega genial, dass sie einfach merken, hey, das ist jetzt dran. Und ich glaube, es ist jetzt schon dran, einfach für die alles zu beten. Für die Menschen, die eingeladen werden. Und einfach jetzt schon dafür zu beten, hey, wer soll ich einladen? Und die jungen Klimaschützer sind mega überzeugt, hey, wenn wir die Welt retten wollen, dann muss jetzt etwas passieren. Nicht morgen, sondern jetzt müssen wir handeln. Jetzt ist höchste Zeit. Man kann es nicht auf die lange Bank schieben. Darum gehen sie auf die Straße, darum streiken sie, darum schwänzen sie am Freitag die Schule. Und ich glaube, wir könnten von dem viel lernen. Weil es gibt noch einen dramatischeren Notstand. Ein geistlicher Notstand. Wir merken, Menschen, die brauchen Rettung, weil ohne Jesus bleibt ihr Leben ohne Sinn, ohne Hoffnung, ohne Perspektive, ohne Zukunft. Weil ohne Jesus werden sie bei der Wiederkunft von ihm so verloren sein, wie so ein herziger australischer Koalabär in einem Buschfeuer. Und vor zwei Wochen habe ich Migros Schnupperlehrtochter getroffen. Migros ist gerade unter der FG Schangen, ich bin öppe noch dort. Und ich habe so eine Schnupperlehrtochter getroffen, hat mir gerade aufgefallen, gell, ich habe noch nie gesehen. Bin ich mit ihr zu plaudern gekommen und sie hat mir gesagt, hey, es ist so schwierig für mich, eine Lehrstelle zu finden. Ich habe immer wieder Kreislaufprobleme. Und ich habe wieder den Eindruck gehabt, hey, eigentlich wäre es dran, für die junge Frau zu beten. Da im Migros. Aber ich habe gedacht, ja, also, ja, mit im Migros. Was? Was macht das für einen Fall da? Gell? Mit im Migros. Ich denke so, hey, kommen Sie für die beten oder so? Gell? Und ich denke, ja, okay, Schnupperlehr, sie hat gesagt, es geht 3 Tage, sie kommt morgen wieder. Morgen habe ich eine neue Chance, vielleicht sehen Sie mal im Pausenraum oder so. Aber am nächsten Tag habe ich müssen merken, dass die Schnupperlehr müssen abbrechen musste. Die ist nicht mehr gekommen. Und ich dachte, was bist du für ein Trottel? Ich hatte wirklich an dem Tag den Eindruck, hey, ich muss für dich beten. Und ich habe es nicht gemacht. Ich dachte, ja, ja, hey, es hat noch Zeit. Und ich habe mich mega darüber geärgert und dachte, hey, wie blöd sie die Chance einfach verpasst haben. Und so wichtig, dass wir uns immer zeigen im Alltag, hey, wer braucht eigentlich Rettung? Und wie können wir ihm helfen? Und die Klimajugend hat leider recht. So oft verschlafen wir und sehen die Zeichen der Zeit nicht. So oft verschlafen wir und sehen nicht, hey, die Leute in unserem Umfeld, die brauchen Rettung. Wir brauchen wirklich einen Wecker und die Einzeltreppe von Jesus, die hilft uns, einfach die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und die machen uns wach, aber helfen uns auch mutig und getrost in die Zukunft zu gehen, weil wir wissen, hey, Jesus, er hat die Zukunft voll im Griff. Es passiert nicht einfach so, sondern er hat vorausgesagt, der Tempel wird zerstört und genau so ist es passiert. Das macht uns mega Mut für die Zukunft. Ich möchte mit uns beten. Und Jesus, danke, dass wir dich kennen dürfen, dass wir in dir so eine grosse Hoffnung haben. Danke, dass wir nicht ängstlich in die Zukunft gehen, sondern mit dir. Danke, dass du uns Mut machst und Hoffnung schenkst. Und mega genial, dass du so immer vergisst, wenn wir auch einfach verschlafen, Zeichen von der Zeit vielleicht nicht checken. Und ich bitte dich, dass du uns einfach offene Augen schenkst für Leute in unserem Umfeld, die Rettung brauchen, für Leute, die so nötig haben. Danke, dass du uns hilfst, so Gelegenheit einfach zu packen. Amen.